Gut. Ich begrüße euch, Theorie-Praxis-Lokal, wird heute Abend einen Versuch machen, der leider, muss man sagen, etwas aus dem Rahmen unserer bisherigen Veranstaltungstätigkeit fällt. Leider deshalb, weil die sich immer schwerpunktmäßig, wenn ich jetzt keinen Aussetzer habe, mit Revolutionstheorie pur, also eher auf der kategorial, sprich philosophischen Ebene befasst haben oder eben sich auf scheinbar entlegene oder verdrängte historische Komplexe wie etwa die chinesische Revolution, mit der sich kein Mensch mehr beschäftigt und also in der Linken.
Ganz kurz,
ja, ah, ja, ich finde es auch entsetzlich mit dem Ding, weil ich habe eigentlich genug Licht von diesem Neonzauber.
Ja,
danke, das war echt eine gute Intervention jetzt. Also, wir haben bisher uns eigentlich kaum rangewagt in den ganzen 4 oder fast 5 Jahren, wo wir das hier betreiben, an diesen deutschen Komplex, den Komplex der deutschen Misere. Hier liegt zum Beispiel so eine Veranstaltungsankündigung von 2001 war das, oder 2000 noch, mit dem René Killack, der eine verdienstvolle Arbeit 1999 schon vorgelegt hat über den Arbeitsbegriff sozusagen von Luther bis Hitler, den Antisemitismus, der im Arbeitsbegriff in Deutschland drinsteckt und oder sich entfalten konnte, gebracht hatte, den hat man mal eingeladen. Sonst haben wir das eigentlich eher mehr gestreift. Da müssen wir mich erst berichtigen, wenn ich da was Falsches sage, aber mir scheint so, wir haben uns noch nie so richtig auf diese sogenannte deutsche Misere gestürzt. Ja. Anlässe sind die verschiedensten. Einmal, an der Luft liegt jetzt die Pastoren, die zunächst mal die Montagsdemonstrationen ziemlich rhetorisch eingedeckt hatten, um es höflich auszudrücken. Mir haben Leute erzählt, die da immer noch hingehen, dass sie längst die Pfaffen dort verjagt haben. Ich weiß nicht, wie das wirklich ist, weil ich da noch nie war, auch nicht hinzieht. Und die sonstige Beschäftigung mit der sogenannten deutschen Misere oder dem Komplex Deutschland im weitesten Sinne oder mit dieser spektakulär dualistischen Form, bist du antideutsch oder bist du anti-antideutsch und so. Da haben wir uns sozusagen eher höflich rausgehalten und haben versucht, andere Wege zur Beantwortung dieser aktuellen Zuspitzungen zu finden. Zum ersten Mal jetzt versuchen wir, uns dem zu stellen. Ein Anlass war eigentlich ein läppischer Anlass, dass dieser blöde Luther-Film da durch die Erstaufführungskinos lief. Und du hast da auch von erzählt und Anstoß genommen an dieser ziemlich kindischen Stellungsweise von Geschichte und gleichzeitig aber auch eben, sagen wir mal, was für mich mehr so ein Anlass war, da jetzt näher hinzugucken, was heißt Protestantismus in Deutschland, war etwa, ich weiß nicht, war das vor einem halben Jahr oder fast schon vor einem Jahr, dieses Geplänkel zwischen dem Pastor, ich will jetzt keine Namen nennen, zwischen diesem einen Pastor, wo schon die halbe Restantifa oder was weiß ich, Autonome, die Lupus, den auf dem Schoß saßen, dass der also in der Katharinenkirche nichts Besseres zu tun hatte, als jetzt sozusagen, ich sag mal, fast schon die Waffen der Intifada zu segnen und solche Auseinandersetzungen, wo man es mit handfestem, linkem deutschen Protestantismus zu tun hat. Und das sind so verschiedene Problemzugänge gewesen, die uns bewogen haben, uns mal daran zu wagen. Das heißt, erstens von Theorie-Praxis-Lokal her, wer das kennt, wer das mal erlebt hat, weiß, dass es jetzt keine rekrutierlichen Seminarbeiträge ordentliche sind und dass das auch sozusagen wilde Theoriebildung in dem Sinne ist, dass es mehr so Laboratoriums- oder Werkstattgespräche, Diskussionen sind oder was Einzelne, deswegen auch keine, wir machen das kaum noch, große Namen, jetzt Gerhard Scheidt oder sonst wen da einzuladen, das kann man auch nochmal machen, aber erstmal sollten wir doch selber versuchen, an die Sachen ranzugehen, vom Alltagsbewusstsein her, von dem Handgemenge her, in dem wir alle in der Linken oder über die Linke hinaus drinstecken und versuchen, sich dazu einen Kopf zu machen und das auch auszutragen, ohne so ein publikumsmäßiges, spektakuläres Gefälle, Referent, den man lauscht und dann Fragen an den Referenten und so. Also so läuft es bei uns eigentlich im Regelfall zum Glück nicht. Und deswegen auch bitte ich, dass ihr unterbrecht, wenn ich zu sehr zutexten würde, jetzt für meinen Teil, weil ich miserabel vorbereitet bin und dass ihr mir so eben als Problemauffriss versuchen kann zu improvisieren jetzt heute Abend oder auch Fritz, wo das genau andersrum ist, Das sieht man ja auch an dem Blättchen, was jetzt als Handout von ihm schon mal vorgelegt ist. So kann man dann als ganz anders arbeiten und dann hat es eine andere Stringenz. Das wird aber auch interveniert und fragt. Und ich denke, wir wollen das anders als bei den Brückner-Veranstaltungen machen, den zwei, die wir jetzt hinter uns haben, die ersten zwei Brückner-Veranstaltungen, weil da wurde es etwas zu lang und zu erdrückend, diese Darstellung versuchen von unserer Seite. Das ist auch kritisiert worden. Deswegen wollen wir uns auch wirklich nur Problemanriss beschränken und eigene Thesen sozusagen dazu in den Raum stellen und dann versuchen, heute Abend noch in die Diskussion zu kommen, zumal das ja hier von den Bedingungen im IWI heizungsmäßig oder unheizungsmäßig, wenn einem dann die Beine kalt werden oder so, beziehungsweise von der trockenen Luft, wenn es zu lang wird, Probleme geben kann. So vielleicht erstmal. Angekündigt war also als Problemkomplex die Verbindung von Deutschtum und Luthertum und als Topoi quasi, also Anhaltspunkte, um sich da so ein Gesamtbild zu erarbeiten, gedächtnismäßig bestimmte immer wiederkehrende Schauplätze dieser Problemlage zu vergegenwärtigen. Also als jeweiligen Topos haben wir dann die Knechtseligkeit, das sind jetzt alles auch Klischees zum Teil, die man näher untersuchen muss, die berühmte oder berüchtigte deutsche Knechtseligkeit, Servilität, Bedientenhaftigkeit und wie vor allem in der Linken und dem historischen Materialismus die Bezeichnungen dafür lauten, dem nachzugehen, wie wurzelt das im Luthertum, im Protestantismus aller Luther, auch im Unterschied zu den anderen Ausfächerungen des Protestantismus, Calvinismus, Zwinglianertum und natürlich im Kontrast zum Katholizismus. Das wollen wir versuchen, als Fragestellung und Problemaufriss auf den Tisch zu bringen. Wie das auch als mentalitätshistorische, auch ein fragwürdiger Begriff, oder historische, wenn man jetzt die angelsächsische Dimorschule nimmt, mit Psychohistorie, also von der Kindheit her, wie da Geschichte entsteht, sich sedimentiert und weiter generiert. Und eben im Wesentlichen auch der psychoanalytischen, beziehungsweise als analytische Sozialpsychologie die gefassten Herangehensweise von dem jungen Mann Luther, um den Erikson Buchklassikertitel zu erwähnen, der junge Mann Luther, ungefähr 1956, 58, nachdem Erik Erikson, ein Klassiker der Psychoanalyse, eher bürgerlich, eher nicht so links in den USA, der hatte schon 1942 hatte der schon ein Essay über der junge Mann Hitler vorgelegt und öffnet eine lange Reihe der Hitler-Biografien, um zu erklären, wie konnte es dazu kommen, wie konnte es zu der Katastrophe, zur Shoah kommen, wie konnte es zu dieser deutschen Misere, die gipfelte in der Hitlerei, kommen, ja, in den Leuten selber, aus den Leuten selber heraus, was ungeheure Vermittlungsprobleme bedeutet, sowohl für das, was man vielleicht als historisch Materialist im Sinne von auf der Linie Marx und Walter Benjamin bezeichnen kann, also nicht in dem ML-Sinne des Histomat, oder im Adornoschen Sinne auch die Vermittlung von negativer Theologie, von negativer Dialektik, von Metaphysik als zu rettende im Augenblick ihres Sturzes, wie Adorno sagt, aber eben materialistisch, historisch geerdet allemal. Das ist ja auch der adornische Ansatz, in dem er sich dann, wo er sich dann darum, wie der einzulösen sei, streitet mit Benjamin und vielen anderen. Also auf dieser Linie spielt die psychische Seite eine solche Rolle, dass es außerordentlich schwierig ist, sie mit den gesellschaftlichen Erscheinungen, den ökonomischen insbesondere letztinstanzlich als treibenden Kräften zu vermitteln, sodass auch erklärt werden kann, wie das ideelle Moment und das psychische, psychomentale Moment der Totalität einer Gesellschaft immer als offene, ungerichtete oder nicht deterministisch gerichtete, nach vielen Möglichkeiten sich bewegende Gesellschaftssozialität, wo dann das auch zum übergreifenden Moment werden kann und geworden ist. Wie ist das zu erklären? Dazu eines der besseren Werke des Marxismus des letzten Jahrhunderts von Leo Kofler, ein kaum noch leider genutztes Buch, wo er beispielsweise die Problemlage so darstellt. Das ist jetzt von der theoretischen und methodologischen Seite her formuliert und das hat er auch schon kurz bevor er aus der DDR verschwinden musste und dann im Westen seine Versuche, die deutsche Misere zu erklären, fortgesetzt hat als historischer Materialist, als Außenseiter, hat Leo Kofler geschrieben in einer Darstellung der Gemengelage, die zu der Eigentümlichkeit der lutherschen Reformation, auch ideell, auch mit Abendmahlsstreit und worauf wir dann noch kommen werden, mit den Sakramenten, welche abgeschafft werden sollten und welche dann doch nicht abgeschafft wurden und so weiter, eingeht, wie die letzten Endes auch die deutsche ökonomische Entwicklung, politische Entwicklung bestimmt. Bei diesem Problem, da hat er also eigentlich mehr an Schwierigkeiten aufgerissen, als dass er so mit Containerbegriffen, wie dass der historische Materialismus à la Historie, wie zum Beispiel Smirins Sache, der Volksreformationsbegriff, also der Begriff vom Volk wird sehr oft bemüht vom historischen Materialismus. Und das ist so ein Containerbegriff, über den auch noch zu sprechen sein wird, weil die ganze Entität oder die Kategorie von Volk ja nicht, wie wir sie heute nur noch kennen, als völkisch konnotiert oder auch als völkisch nur noch denotiert genommen werden kann, sondern ursprünglich ja eine der diffusen Masse einer noch nicht zu dem, was man dann Nation nannte, also einer Produktionsöffentlichkeit, einer bürgerlich zusammengefassten, aus vielen Komponenten bestehenden historischen Ware, Geld, Kapitalformation geworden ist, sondern wurde es eben noch erst in historischen Kämpfen, in historischen Klassenkämpfen, wie vor allem mit der Renaissance und ideell mit dem Humanismus, so eine Produktionsöffentlichkeit, die sich dann als Nation wahrnimmt, als Nation bezeichnet und auch von den Leuten, sage ich mal so, von den Bauern etwa auch zunehmend als Nation, auch gerade durch Luther selber als Nation bezeichnet worden ist, durchaus nicht völkisch, sondern als eine Kampfkategorie, würde ich mal sagen, in Klassenkämpfen aufgemacht worden war. Also zum Beispiel Marx spricht dann von Volk nicht oft, aber wenn, dann immer eigentlich nur von der Volksmasse und setzt sie dann klassenanalytisch bestimmten anderen Klassen entgegen. Also das wird immer analytisch benutzt und nicht als Containerbegriff, der dann sofort sich völkisch auflädt. Wir kennen die Kategorie Volk heute nur noch völkisch aufgeladen eigentlich, oder beziehungsweise als eine sehr problematische Kategorie, wo sie beansprucht, nicht völkisch zu sein. Und das wurde auch sehr lange noch mitgeschleppt. Deswegen bitte ich darum, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Auszüge kommen, jetzt etwa von Kofler, wo der von Volk spricht oder von Volksbewegung, jetzt nicht überempfindlich den heutigen Saubegriff von Volk sofort sozusagen da zu hören oder ranzutragen, sondern mit gewisser historischen Sensibilität zu verstehen, dass es damals noch nicht als Containerbegriff von ihm geführt worden ist. Aber gerade damit begann auch diese Problematik der Deutungen und auch die Wege des Abrutschens in eine Überhöhung von, das werden wir dann bei Scheidt vor allem sehen, eine Überhöhung von Bewegungen und ihren Formen ganz unten, die dann auch stark antisemitische, antijüdische zunächst mal Richtungen und Ausschläge zeitigten. Also das steckt nicht im Volksbegriff als solchen, sondern der wurde dann dadurch auch geprägt. Das Problem, was ich jetzt eigentlich nur aus Koflers Munde nochmal auf den Tisch legen wollte, ist, dass er gerade den Histomat-Deutern des deutschen Protestantismus oder der Reformation entgegenhält, dass es, eine Sekunde, ich habe die Stelle noch nicht gefunden, dass eigentlich in der Deutung, in der historisch-materialistischen Deutung von der deutschen Reformation und dieser Beginn dieser deutschen Misere eigentlich immer nur gesündigt worden ist. Das ist seine These. Und Sekunde bitte. Er schreibt, er setzt an, etwa an der klassischen Studie 1936 von Horkheimer und vielen anderen, also von der kritischen Theorie als Institut für Sozialforschung in den USA exiliert schon, wo sie diese Studien über Autorität und Familie erstellt haben. Da schreibt Kofler mit Berufung auf Horkheimer und die von diesem herausgegebenen Studien über Autorität und Familie äußert sich zum Beispiel in dieser Studie auch Herbert Marcuse dazu treffend. Da zitiert er Marcuse: Schon seit der deutschen Reformation hatten sich die Massen an die Tatsache gewöhnt, dass für sie Freiheit ein sozusagen innerer Wert war, also keine äußere materielle Macht oder kein Dispositiv. sondern ein innerer Wert, ein sogenannter, vereinbar mit jeder Form der Knechtschaft. Das gebührende Gehorsam gegenüber der bestehenden Autorität eine Voraussetzung für ewiges Seelenheil war. Ein langer Prozess der Erziehung zur Disziplin hatte in Deutschland die Forderungen nach Freiheit und Vernunft verinnerlicht. Luther begründete die christliche Freiheit als einen unabhängig von jeglichen äußeren Bedingungen zu verwirklichenden inneren Wert. Der Mensch lernte es, in sich, nicht in der Außenwelt, die Verwirklichung seines Lebens zu suchen. Soweit zitiert der Leo Kofler den Herbert Marcuse und fährt dann fort mit dem Marx-Hinweis. Lapidar bemerkt Marx in seinen Frühschriften, Luther versetzt den Pfaffen in das Herz des Menschen. Und das ist eben des Menschen in Deutschland, in der entstehenden Produktionsöffentlichkeit, wie das Nathan Kluge nennt, Deutschland, oder der Fantasie Deutschland, Projekt Deutschland. Das ist genau das Umstrittene, was soll die Nation Deutschland eigentlich, was stellt sie eigentlich real dar? Dann schreibt Kofler weiter, es enthüllt sich die Reformation letzten Endes als die Ideologie einer schwächlichen und kompromisslerischen, einerseits von ausländischen humanistischen Einflüssen, er hat Italien und Frankreich und England, vor allem Italien, Norditalien, gestoßenen, andererseits aber von den feudalen Verhältnissen gehemmten Handelsbourgeoisie, genauer als eine Kompromissideologie, also das Lutheranertum als eine Kompromissideologie zwischen ihr und dem Feudalismus. Also eine Kompromissideologie zwischen dieser gehemmten Handelsbourgeoisie in Deutschland, im entstehenden Deutschland, und dem Feudalismus in dem entstehenden Deutschland. Dabei darf man nicht die kräftige Mitwirkung der von unten her und in ungefähr die gleiche Richtung wie der geistig der Humanismus, diese Bewegung des Humanismus, vorwärtstreibende Volkskräfte übersehen. Die errungene sogenannte Freiheit der deutschen Städte bestand, anders als in den entwickelten Ländern, zu guter Letzt überhaupt nur darin, die Stadtverwaltung in scheinbarer Unabhängigkeit, in Wahrheit aber nach dem Willen der reaktionären Fürsten zu führen, wenn diese nur einige schwächliche Maßnahmen im Interesse des Landfriedens oder Ähnliches zusagten. Zitat von so einem Staatshistoriker über die Entwicklung des deutschen Städtewesens, der schreibt, der heißt Heinrich Preuß oder so, ich weiß den Vornamen, Preuß,
Preuß. Der Preuß, der später sogar die deutsche Verfassung 1919 nicht machte.
Ja, das hat er 1906 geschrieben. Und daraus zitiert er, die Städte mussten erfahren, dass mit ihrer äußeren Selbstständigkeit auch ihr inneres Wesen ertötet wurde. Vereinzelte Anstrengungen der Städte, sich unabhängig zu machen, schreibt Kofler dazu, änderten an der Gesamtlage so gut wie nichts. Und jetzt schreibt er als Hauptthese, die Reformation stellt wegen ihres unausgeglichenen, widerspruchsvollen und äußerst komplizierten Charakters zweifellos eines der schwierigsten Probleme der Geschichtsschreibung dar. Hier rächt es sich am meisten, wenn man nicht mit genügender Konsequenz auf die Totalerscheinung der Gesellschaft und ihre ökonomische Lage rückzugehen, sich die Mühe nimmt. Sogar Troeltsch, der neben Max Weber unter den bürgerlichen Historikern dialektisch geschulteste, tiefblickendste und scharfsichtigste, vermag nicht das chaotische Bild der deutschen Reformation zu bewältigen. Und so weiter, er zitiert dann aus dessen Eiertanz und geht dann im Einzelnen kritisch auf eben diesen Diamat und Histomat ein, der die letztinstanzliche ökonomische Determiniertheit gerade in Deutschland überzogen hat und sich das damit so einfach gemacht hat. Und gerade das ideelle, psychomentale Moment in Deutschland, eben diese berühmt-berüchtigte Knechtseligkeit der Deutschen, eigentlich vernachlässigt oder sogar eskamotiert, also unter den Tisch hat fallen lassen oder sogar Zollpfand, also überhöht hat. So ungefähr schon von Leo Kofler, der hat das dann bis 1974 mehrmals überarbeitet, sehr, sehr kluger und differenzierter Versuch, historisch die deutsche Serie zu auch begreifen und zu erklären, zu deuten erstmal. Das ist also diese sozusagen die klassische von der Determiniertheit durch ökonomische Rückständigkeit her argumentierende Deutung. Und dazu hast du, glaube ich, deinen Beitrag hauptsächlich darauf zugeschnitten, um das auch in Frage zu stellen. Wir brauchen jetzt nicht, man kann nur darauf hinweisen, dass zum Beispiel Marx und Engels, die ja damit angefangen hatten, sich energisch mit, oder überhaupt den Ausdruck deutsche Misere geprägt haben. Der kam von Moses Hess hauptsächlich, wurde der sozusagen in die Welt gesetzt, zur selben Zeit, als sozusagen als Marx, der junge Marx, zu Marx wurde, wie wir ihn kennen, also zum historisch-materialistischen, wissenschaftlich-kommunistisch arbeitenden, revolutionären, Forscher wurde. Da hat der Lehrer von dem jungen Engels und dem jungen Marx, nämlich Moses Hess, der Gründer des kommunistischen Zionismus, der hat dieses Dilemma, dass die in Deutschland, also in dem Territorium Deutschland oder Sprachraum Deutschland, Kulturraum Deutschland oder wie man es nun fassen will, was ich als Deutschland bezeichnet hätte oder was gerne ein deutsches Reich reell auch wollte, immer nur sozusagen in der Luft oder immer nur eher fiktiv oder als heiliges römisches Reich deutscher Nation. Das war ja gerade das Problem, keine wirkliche Einheit darstellte, sondern auf ihren Kaiser Barbarossa sozusagen warteten, dass der zurückkehrt, jetzt mal Klischee gesprochen. Da war das genau ein Dilemma, dass die deutsche Bourgeoisie so schwächlich und so feige gewesen ist, was sich dann vor allem 1848 gezeigt hat, dass Moses Hess, Engels, Marx und einige andere, die in der kommunistische Richtung damals sich entwickelten, genau dieses Dilemma festgehalten haben, dass die Konterrevolution in Deutschland schon da war, bevor die Revolution überhaupt in Deutschland sich entwickeln konnte. Das bezog sich genau auf das deutsche Bürgertum, das ist ganz pauschal gesprochen. Und was nun diese Misere als ein totes Gewicht und als eine Prägung der Volksmasse quasi betrifft, das ist das eigentliche Problem, das tiefste Problem. Da musste dann auch immer wieder von dem Ökonomischen weggegangen werden und hat dann auch die Psychoanalyse verschiedene Ansätze geleistet. Deswegen möchte ich jetzt das einfach stehen lassen, diesen Trakt, diesen klassischen historisch-materialistischen Trakt im wohlverstandenen Sinne, und würde gerne auf diese psychomentale Dimension springen in diesem Problemaufriss. Und da ist wiederum die Vermittlungskategorie eine, die nicht aus der Luft gegriffen ist, also die nicht aus dem Reich der Religion gegriffen ist oder aus dem Reich irgendwelcher des Unbewussten und des Bewussten oder so allein, sondern dass die selbst vermittelbar ist über eine genuin gesellschaftliche Kategorie, nämlich hauptsächlich die Wert- und Warenform, das Geld, das Kapital, genau eben wie hat sich das als ein gesellschaftlicher Zusammenhang der konkreten Menschen auf dem deutschen Territorium entwickelt. Und eben so entwickelt, dass dann Luther tatsächlich einen ungeheuer mächtigen Affekt gegen das Geld, gegen den Wucher und einen ganz bestimmten Arbeitsbegriff formulieren konnte, der in den deutschen Zuständen der Renaissance, die DDR-Historiker bezeichnen das gerne mit so einem Label als die frühbürgerliche Revolution, ist aber höchst umstritten, dann tatsächlich einschlagen konnte, wie so ein Blitz oder so eine Bombe oder so, ja, auch so eine Art Furor gegen Rom. Hier liegt zum Beispiel von dem Nazi-Theoretiker oder Philosophaster Alfred Rosenberg auch nochmal so ein Schriftchen, was auch tatsächlich nochmal versucht hat, den Affekt des deutschen Volkes gegen Rom im Sinne Luthers zu mobilisieren, und solche Zuspitzungen waren dann möglich, geschichtlich. Das heißt also, eine Reaktion auf die Entstehung der wahren Geldbeziehungen durch die Individuen, die in diese wahre Geldbeziehungen, sprich als Prozess der allmählichen oder gar nicht so allmählichen quasi Proletarisierung der Individuen, Enteignung der Bauern, die Bauern mussten sich den Wucherer in der Stadt anheimgeben, weil die Lasten durch die feudalen Klassen so ungeheuer wuchsen. Also diese Probleme sind eher bekannt, das ist so Schulbuchwissen, das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Die Last war so groß, dass der Affekt, dass der revolutionäre Affekt oder den Deutschen dann sehr stark gegen die Juden ging. Und ich nehme jetzt, um sozusagen das Ekligste auch abzuleisten hier heute Abend, einfach die Äußerungen, die Luther, als er zum antijüdischen und man muss wohl sagen, das ist aber auch nicht so klar, modernen antisemitischen, weil er war ja gerade nicht modern, er war ja gegen die Moderne, also ein Affekt, ein antimoderner, vormoderner Affekt, der aber viele Züge des modernen antisemitischen und eliminatorischen deutschen antisemitischen Furors schon zeigt, ja, eben in solchen Zitaten von sich gegeben hat. Nachdem er lange Zeit darauf gesetzt hatte, dass die Reformation, die von ihm quasi ausgelöste oder auch geprägte Reformation, die Juden zu Bündnispartnern gewinnen könnte, als das nicht der Fall war, das wird sehr gut von dem Scheidt etwa in einer sehr fasslichen Form auf ein paar Seiten, nicht vom Scheidt, von dem rechten, systemtheoretisch ganz fitten, vom Campus kennt ihr den alle, ja, Dietrich Schwanitz, von dem Buch Campus, Also ein ultrarechter Bourgeois, aber ein Puritaner, also ein Calvinist von der Schweiz her, ja, und anglophil. Und von daher ist er sehr, hat er einen sehr guten Blick für Antisemitismus und dessen Genese und hat ein sehr brauchbares Buch vorgelegt. Und die Seiten über Luther, die gibt, sind also sehr empfehlenswert, über das antisemitische Syndrom bei Luther, wie er das formuliert, und haben auch eine gewisse Erklärungskraft, denke ich. Also ich möchte darauf hinweisen, sich das mal reinzuziehen. Da werden dann auch diese Sachen noch mehr aus der Tiefe der Geschichte heraus entwickelt, die Luther davon sich gibt, nachdem er von den Juden enttäuscht ist und dann auf die Juden loshaut. Und da geht es dann ungefähr so, das ist vor allem seine schlimmste Hetzschrift gegen die Juden, das ist 1542/43 gewesen, 1500, also 20 Jahre vorher, war er noch außerordentlich, könnte man mit heutigen Bezeichnungen sagen, philosem oder judenfreundlich. Oder ich zitiere das mal hier aus Gottes erste Liebe, so ein Klassiker von Friedrich Heer, einem Linkskatholiken, der es auch sehr schön aufgewiesen hat. Daher sind auch diese Zitate aneinandergereiht. Friedrich Heer schreibt: Der junge Luther ist judenfreundlich. Zwischen 1523 und 1543 kehren sich seine Ansichten über die Juden aber völlig um. Der alte Luther lehnt jedes Gespräch mit den Juden ab. Enttäuschung zunächst über die Juden. Luther hoffte als ein neuer Paulus auf die Bekehrung Israels. Lebt er nicht in der Endzeit? Wie lange kann es noch dauern, bis Gott die letzte Ernte einbringt? Zu dieser Ernte aber gehören die Juden. Der junge deutsche lutherische Protestantismus hofft auf eine Bekehrung der Juden. Der paulinische und augustinische Ex-Mönch Luther fällt nun, wie nicht wenige römische Theologen und Päpste, aus seiner Enttäuschung über die Halsstarrigkeit der Juden in den Judenhass, der zudem seiner allgemeinen Verdüsterung, also Luthers Verdüsterung, genau entspricht. Das kann man dann vielleicht noch bei der psychoanalytischen Dimension noch auf diese Verdüsterung Luthers, das geht bis ins Psychotische, wie Erik Erikson bei dem jungen Mann Luther auch zeigt, entspricht. Bereits 1537 weigert er sich, den vom Kaiser bestellten Fürsprecher der deutschen Juden, Josef von Rosheim, zu einem Gespräch zu empfangen. Das ist eine sehr berühmt gewordene Episode, wie er den wegschickt, wegjagt und ihn nicht gegen die Pogrome, die sich häufenden Pogrome, unterstützen will, gar nicht erst anhören will, sondern mit groben Worten abfertigt. Luther übernimmt, also den Josef von Rosheim, ist vielleicht heute nicht mehr so geläufig, das war der vom Kaiser als Repräsentant für die Judenheit in dem deutschen Territorium des Heiligen Römischen Reiches bestellte Vertreter. Luther übernimmt hier alle Mittelalterlichen, und das ist entscheidend. Luther ist bis in die Knochen mittelalterlich, rückwärtsgewandt. Also hier ist das Wort Religio als Rückbindung im wörtlichen Sinne zu verstehen. Es ist eine Rückwendung zu der reinen Kirche, zum wirklich eigentlichen reinen Katholizismus, Idealkatholizismus könnte man sagen. Und es hat mit Modernität überhaupt nichts zu tun. Das wird immer wieder bestätigt, von denen sich mit Luther sogar kritisch haben, das nur nebenbei. Also es werden alle mittelalterlichen Imagines, also Bilder, Stereotypen, Phantasmata und Vorstellungen von jüdischem Teufelswerk übernommen. Die Juden begehen Ritualmorde, vergiften die Quellen und Brunnen, schänden und töten die Christen, wo sie können. Die Juden sind ein Verrätervolk. Luther traut ihnen alles Böse zu, was im 19. und 20. Jahrhundert dann protestantische Prediger und Theologen den Roten zum Beispiel auch zutrauten. Abgesehen davon, dass sie in wenigsten Fällen nicht antisemitisch waren. In seinen Predigten und Tischreden fordert er immer häufiger die Vertreibung, ja die Ausrottung der Juden. 1543 veröffentlicht Luther seine beiden bis heute von christlichen Antisemiten als Kronzeugen berufenen Traktate von den Jüden und ihren Lügen und vom Shem Hamphoras. Weiß jemand, was das bedeutet, der Shem Hamphoras, so hebräisch? Ja, tut mir leid, ich kann es auch nicht sagen, keine Zeit gehabt, das nachzugucken. Vom Shem Hamphoras. Seine letzte Predigt am 18. Februar 1546 in Eisen ist den Juden gewidmet. Luther verlangt ihre Vertreibung aus allen deutschen Landen. Praktische Maßnahmen, die der späte Luther vorschlägt, sind Verbrennung der Synagogen, Konfiszierung aller hebräisch geschriebenen Bücher, Verbot auf jüdische Art zu beten, Zwang zur Handarbeit, am besten Vertreibung aus allen deutschen Landen. Ich habe das meine getan, ich bin entschuldigt, heißt es in dieser Predigt. Viele antisemitische Traktate und Pamphlete im Gefolge von Luthers Judenschriften erschienen dann vom 16. bis zum 20. Jahrhundert in Gießen zu Schriften wie Der Judenfeind 1570, Die Judengeißel 1604, Kurzer Auszug von den schrecklichen jüdischen Lästerungen 1604. Das teuflische Triptychon, das er von den Juden malt, also so ein dreiflügeliges Bild, wie es an Altären aufgestellt wurde, an christlichen, Das besteht aus der Dreiheit Religion, Rasse und Geld der Juden als teuflisch. Religion, Rasse und Geld der Juden sind teuflisch nach Luther. Luther ruft nach einem deutschen Führer, er nennt es so, und stellt seinen deutschen Helden Hermann der Karusker vor. Und Friedrich Heer schreibt, wir werden sehen, wie im Gespräch Adolf Hitlers mit Dietrich Eckart, das war so der Lehrer von dem Hitler, so ein mystizistischer, okkulter Lehrer, der dem Hitler das Hakenkreuz sozusagen, das umgekehrte, okkult, satanistisch umgedrehte Swastika-Kreuz beigebracht hat und solche Sachen. Wie in diesen Gesprächen dokumentiert sind, 1923 zwischen Hitler und Eckart in München, in der Zeit vor dem Putschversuch Hitlers, immer wieder Luther beschworen wird. Also der Katholik Luther, dem auch Friedrich Heer sarkastisch sein Buch Gottes erste Liebe, 2000 Jahre Judentum und Christentum, so ein Klassiker, das eine sehr gute Quellen- und Zettelsammlung ist, gewidmet hat, also sarkastisch als Genesis des österreichischen Katholiken Adolf Hitler im Untertitel. Dieser Katholik Adolf Hitler war ein ausgesprochener Bewunderer Luthers, eben auch der Volkstümlichkeit der lutherschen Rhetorik und so weiter. Und unter Erik Erikssons, also in Erik Erikssons Fazit über der junge Mann Luther, das zitiert Friedrich hier auch noch, heißt es, Luthers Worte könnten die Tore heutiger Polizeizentralen und Konzentrationslager zieren. Im Übrigen ist auch noch darauf hinzuweisen, dass der Geburtstag von Dr. Martin Luther der 9. November war und vielleicht nicht ganz zufällig diese Pogromnacht, wie die Nazis dann zynisch Reichskristallnacht nannten, damit zusammenfiel. Ich denke, die Zeit ist, das ist auch dokumentiert hier in dieser kleinen Broschüre, habe ich gerade festgestellt, in dieser gelben Broschüre, die einzelnen Auswürfe davon Luther brauche ich jetzt nicht nochmal vorzulesen, sondern es war so eine kurze Skizze über die Genese seiner antisemitischen Rhetorik und seiner Vorstellungen. Das muss jetzt, denke ich, erstmal für heute Abend reichen. Und jetzt wäre daran zu gehen, wie die Deutungen dieses Antisemitismus bis heute versucht worden sind, also auf der, sagen wir einfach auf der Linken, da wir auf die Mittlungskategorie gehen wollen, die jetzt von der rein psychoanalytischen Deutung eines bürgerlichen Analytikers wie Erik Erikson, Erik Erikson, da lohnt es sich zu verweilen, nur kurz zu Erikssons Methode, die deutsche Misere rein aus der Psychogenese der Deutschen zu erklären. Da hat Helmut Dahmer, der das dokumentiert hat, nur kurz ein paar Worte darüber zusammenfassend gegeben. Und das muss dann reichen zu diesem etwas simplen, etwas naiven Versuch, einfach zu, weil Hitler oder eben Luther oder verschiedene andere große Deutsche so kaputt waren, ja, deswegen ist auch die deutsche Misere zustande gekommen. Das ist natürlich, da fehlt genau die Vermittlung zwischen den Determinationen, die Individuen und auch sozusagen große oder bedeutende Persönlichkeiten in Deutschland nun als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse zu erklären versuchen. Das fehlt natürlich in so einem simplen Zugriff. Immerhin ist aber auch dieser Zugriff ein nützlicher Beitrag, um Verschiedenes zu verstehen, warum immer wieder in den deutschen Verhältnissen solche Psychen mit so einem Furor und auch mit so einer Rhetorik, wie etwa jetzt der volkstümliche, dem Volk aufs Maul schauende Luther oder der sich daran auch belehrende und das abguckende etwa Hitler und so, von ihrem religiösen Erleben, von ihrem Vater, von ihrem Vater Ambivalenz und so weiter, auch durchaus einen Durchschnitt der psychischen Prägung der Deutschen oder des deutschen Volkes oder des, wie die Psychoanalyse lange Zeit sagte, des Nationalcharakters, den man auch erklären muss, die Verschiedenheiten kontrastiv erklären muss, so beeinflussen konnte, beziehungsweise auch so ausdrücken konnte. Das ist ja eben sozusagen die Banalität des Bösen, dass es eben gar nicht so große außerordentliche Persönlichkeiten waren, sondern eben dem Volk aus dem Herzen gesprochen haben in Deutschland. Und das zu erklären, da sind das natürlich auch gewisse Beiträge. Dahmer, also ein linker Psychoanalyse-Soziologie-Professor da in Darmstadt, der auch bei den Jofix-Initiativen in Berlin öfters Referate ganz gute hält, der schreibt, Erik Erikssons psychohistorischer, so nennt er es, Essay, Hitler's Imagery and German Youth, also Hitlers Fantasievorstellungen, könnte man sagen, oder Bildphantasmata und eine Jugend in Deutschland. Dieser Essay aus dem Jahre 1942 eröffnet die lange Reihe von psychologischen Hitlerdeutungen. Vor dem Hintergrund der deutschen Nationalgeschichte erscheint die Lebensgeschichte des Massenführers und Diktators als typische. Das Problem der sogenannten verspäteten Nation und das, was ich jetzt vorlese, was auch in dem Essay über Hitler gesagt wird, das gilt dann fast Wort für Wort für auch Erikssons 10 Jahre später folgende Deutung von Luther, von dem jungen Mann Luther und den Einfluss auf die Deutschen. Das ist immer das Problem der sogenannten verspäteten Nation, das ist genau historisch, ökonomisch letztlich auch ganz nüchtern zu überprüfen gilt. War es denn eine verspätete Nation? Und war es denn so furchtbar rückständig? Oder ist es denn so furchtbar rückständig? Worin besteht denn die Rückständigkeit eigentlich? Und da kommen wir sofort dann schon ins Schwimmen. Das ist aber eine These, die jetzt von Plessner, die verspätete Nation, 1935, sehr guter Klassiker, auch heute immer wieder sozusagen fundierend lesenswert, mit sehr guten Beobachtungen, auch aus dem Exil heraus. Aber als These sozusagen immer fortgepflanzt und fortgeschleppt wird. Und es ist scheiße, wenn man die dann nicht nochmal immer wieder überprüft, und tatsächlich auch sehr streng kritisch dann auch zum Beispiel auf andere Erklärungsmuster kommt, als eben ewig die Formel von der verspäteten und gehemmten Entwicklung. Also das wäre jetzt nur als Problemaufriss sehr ja, also hypothetisch anzumerken. Dahmer fährt fort, Problem der verspäteten Nation war nach Erikson, ihre fehlende kulturelle Einheitlichkeit, konfessionell zerrissen und konkurrierenden Einflüssen eben der Nachbarkulturen oder wie Kofler so schön sagt, ausländischen Wirtschaft ausgesetzt, schwankten die deutschen Intellektuellen zwischen Kosmopolitismus und Provinzialismus. Das ist eine Sache, die vor allem von Adorno und vielen, die sich, also auf der Achse Lukács, Adorno, Plessner, hat sich das ganze 20. Jahrhundert natürlich mit der deutschen Misere, die da explodierte, auseinandergesetzt. Also diese zwei Griffe nach der Weltmacht und dann das sogenannte Dritte Reich und dann die Shoah, das musste ja zwar dazu zwingen, diesem Phänomen zu versuchen, von links einfach auf den Grund zu gehen, und die Resultate sozusagen sind eher spärlich. Dann eben solche Formeln, das Problem der verspäteten Nation oder eben, wie Adorno auch betont, die aufgeblähte Subjektivität, die hochgreifende philosophische Dualismus, Fichte, Schelling, Kant, Fichte, Schelling, Hegel vor allem, kosmopolitische, der Dünkel, ja, wir können die Welt geistig sozusagen richten, wir können die Welt geistig erfassen, auch wenn wir politökonomisch, das heißt letzten Endes, das meinen die Linken alle, als Herstellung von demokratischen Verhältnissen vollkommen hinten dran sind und eben Obrigkeits- und Partikular, also fürstenhörig lange Zeit, bevor dieses Deutsche Reich mit Blut und Eisen dann von oben geschaffen wurde, also eben nicht demokratisch geschaffen wurde, preußisch-deutsch künstlich sozusagen zusammengeklammert wurde, ja, dass man praktisch sich nie von der Obrigkeit lösen konnte mit diesem ungeheuren Zugriff auf die Welt. Also diese Ambivalenz und diese Polarität von Kosmopolitismus, also einem schlechten, falschen, imperialen Kosmopolitismus schon im Geiste, und Provinzialismus. Das ist eigentlich das, was gerade von Adorno immer wieder als die eigentliche Charakteristik der deutschen Misere bezeichnet worden ist. Erikson in dem Fall charakterisiert die deutsche Identitätsproblematik als Limes-Komplex. In Deutschland und seinen großen Männern verbanden sich politische Unreife und intellektueller Eskapismus. Die politische Unreife der Deutschen bringt Erikson mit dem typischen deutschen Mittelschichten, jetzt sind wir wieder direkt auch dann bei der Untersuchung vom jungen Luther, Mittelschichten-Jugendschicksal der scheiternden Rebellion gegen die freiheitsfeindlichen Väter zusammen, die in Selbstverrat und Unterwerfung mündet. Ich verkneife mir jetzt irgendwelche Seitenblicke oder Bemerkungen in Bezug auf die sogenannte 68er Generation, die sich selbst etikettiert, und da einzelne Namen zu nennen, wo das auch ins Auge springt. Die Transformation unbestimmter Ideale in destruktive Ziele, die in blindem Fanatismus verfolgt werden, das sei für den sogenannten reichsdeutschen Charakter typisch gewesen. Ambivalenz auch gegen die Mutter Deutschland, und dann eben psychoanalytisch begründet auf der Sexualität, ambivalente Stellung, dann der NS-Ideologie zur mütterlichen Frau und zugleich der Antisemitismus. Also wieder, wie das hier bei der einen Veranstaltung neulich hieß, also als Formel zitiert wurde, Jude und Weib sind ein Leib, und diese Phantasmata halt, die sind da immer wiederkehrende Topoi oder Motive. Und so war der Kampf gegen die Juden, und das hieß bei Hitler dann, meint Erikson, der Kampf eigentlich gegen die jüdischen Intellektuellen oder die marxistischen Intellektuellen, so das Phantasma, für Hitler und die Seinen ein Kampf gegen Relativität und für Homogenität. Und das führt nun etwa zu der etwas neueren Deutung von Scheidt, der in seinen auch, naja, nicht sehr tiefgründigen, aber doch sehr scharfsichtigen Auslassungen über das Phänomen Luther und deutscher Protestantismus sehr, sehr genau betont, wie die Verteufelung der Juden, Kinder, Teufelsbrut, wie auch die Verteufelung der Zigeuner und der Hexen, aber nicht in der Art, wie die Juden von Luther verteufelt werden, wie das zusammenhängen mag mit dem, ich darf jetzt nicht gerade ein bisschen rausgesprungen aus der Schiene, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Der Punkt mit der Homogenität, darauf kommt es mir gerade an. Scheidt versucht, diese Abstraktheit, die mit den Verhältnissen der wahren Geldbeziehungen, die sich sehr schnell schubhaft in ganz Europa ausgebreitet haben, mit der frühe Neuzeit, wie die herrschende Historiografie sagt, oder wie mit der frühbürgerlichen Revolution, wie die DDR-Historiker oder Sowjet-Historiker sagten, als diese schubweise Durchsetzung von solchen Vergesellschaftungsmerkmalen wie Realabstraktion und Verlagswesen, beginnende Manufaktur, worauf Kofler größten Wert legt bei der Erklärung der Genese der bürgerlichen Gesellschaft, und der beginnenden, auch also der Kapitalformen, nicht beginnenden, sondern der immer schon, seit es Geld gibt, auch sofort bestehenden antediluvianischen, also vorsintflutlichen, nicht modernen Kapitalformen, wie eben Handelskapital, Wucherkapital, dass das schubweise sich der Herrschaftsstrukturen bemächtigt hat, in Deutschland allerdings in gehemmter Weise, aber dadurch nicht weniger widersprüchlich, sondern viel widersprüchlicher als etwa in Norditalien, und dadurch eben die Menschen so ein Bedürfnis verspürt hätten nach einer Identität, nach einer Reinheit ihrer Identität. Das sind jetzt etwas klotzige Hilfsbegriffe, aber sie figurieren so auch in der Literatur. Nach einer Homogenität ihres Seins, ihres gesellschaftlichen und psychischen So-Seins. Und dass dadurch dann eben auch die Notwendigkeit verspürt worden sei, das Unreine, das Nicht-Identische abzuspalten, und dass diese Abspaltung dann gerade auch etwa, er macht das an dem Karnevalesken-Fest der Fastnachtsspiele in Deutschland und beschreibt das sehr treffend, dieser Scheidt, und sehr, sehr, geht einem sehr, sehr nah, wie da also das Abspalten des Fremden und dies, der als das Fremde und als der, das Unreine und als das parasitäre fantasierten Juden dann eben auch ausgegrenzt wird und über die gelacht wird. Die werden dann, wir hatten das ja bei der einen Veranstaltung hier unlängst mit dem Brückenbild, was in Frankfurt die sogenannte Judensau auch, es gab ja viele solcher Bilder und Darstellungen auch an Kirchen, die Judensau gezeigt hat, wo dann eben also das Unreine und die abgespaltenen Triebwünsche figurieren als die Sau, unter der sich dann hier unterwerfen würden, an deren Zitzen sie trinken würden, deren Ausscheidungen sie fressen würden, und solche sexuell aufgeladen, anal und oral aufgeladenen Triebfantasien, die dann abgespalten, verkehrt werden. Scheidt schildert das also im Einzelnen sehr, sehr drastisch. Und dann tatsächlich zu einem solchen Hassaffekt, also einem Furor führen konnten, der sich dann in Luthers Rhetorik geäußert hat, sehr populär quasi geäußert hat, wo dann, und das führt jetzt zum weiteren Punkt, ich muss jetzt das einigermaßen versuchen abzurunden, sonst wird das zu lang und auch zu erdrücken, wo dann diese Wendung, diese Aufnahme, oder man kann auch sagen, diese Verinnerlichungsversuche, diese unbewussten Verinnerlichungsversuche des Abstraktifizierungsprozesses in der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft, in dem entstehenden deutschen Raum, als ein Kampf um Reinheit einerseits, und jetzt kommt das eine Stichwort der Arbeit, das heißt also die abstrakte Arbeit, die sich langsam herausentwickelt zu einer bestimmenden Kategorie, bei den Ware-Geld-Beziehungen und vor allem bei der sich herausbildenden Scheidung der Produzentinnen von den Produktionsmitteln, wo dann die abstrakte Arbeit als Lohnarbeit schließlich, wissen wir vom Resultat hier heute schon, damals war das überhaupt noch nicht so weit entwickelt, auch wenn es ein sehr stark anschwellendes plebejisches sozusagen Präproletariat in den Städten schon gab, aber dass da dieser Abstraktifizierungsprozess der Gesellschaft eben auch als ein sich identifizieren müssen damit, ein sich mit dieser Homogenität und dieser Reinheit der Arbeit auch identifizieren und daraus eine Identität beziehen wollen, ausgedrückt hat. Das ist so ungefähr so eine These, ich habe das etwas globig, aber nicht ganz daneben versucht zu umreißen, die etwa von den wertkritisch noch motivierten Historikern wie Zeit in letzter Zeit stärker gemacht worden ist. Und ich verweise wiederum auf René Pillacs Arbeit, der jetzt auch zeitgleich mit, das ist komisch, 1999 sind Bücher wie dieses Shylock-Syndrom und als Dramaturgie des Antisemitismus bezeichnet im Untertitel, unabhängig von Scheid, ebenfalls 1999 zur Dramaturgie des Antisemitismus, also vollkommen unabhängig haben dieser rechte und dieser linke Antisemitismusforscher da diese Bücher vorgelegt und das untersucht und so auch hier René Pillack ebenfalls sich mit dem Arbeitsbegriff bei Luther und als Vorläufer des nationalsozialistischen sozusagen Arbeit macht frei Phantasmas beschäftigt, alles so um diese Jahrtausendwende. Und die haben alle betont, dass die abstrakte Arbeit bei Luther in der Form rückwärtsgewandt, nicht modernistisch und nicht sozusagen emanzipatorisch, in welchem Sinne auch immer, als negative Emanzipation sozusagen der Arbeit als einer Vergesellschaftung, sondern rückwärtsgewandt, mittelalterlich oder noch weiter zurück in eben urchristlich chiliastische Fantasien, die entlehnt an den deutschen Mystizismus entlehnt hat, Meister Eckhart und so weiter. Das wird alles von Kofler auch selbst gezeigt, die Anleihen, die der junge Luther bei den Mystikern nahm und eben nicht bei den rationalistischen Humanisten, mit denen er in Allianz ging, nicht bei den, also dass bei ihm schon die Irratio und die Verinnerlichung eine Hauptrolle spielte, ja, während bei den modernen Reformatoren genau dieses Heraussetzen der Ansprüche an die Welt und an Gott jetzt, ja, also an dieses der Welt gegenüber projizierte Wesen, dass da gerade beim Calvinismus die Realistik, die Ratio, auch bei den Sekten, bei den Kiliasten, bei den Wiedertäufern, immer die Ratio im Vordergrund gestanden hat. Ja, selbst wenn sie noch so sehr so einen mystischen Kern kultiviert haben, aber letzten Endes ging es immer darum, sich in der Welt, sozusagen das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Das ist sozusagen das bis heute bei jeder Sekte, oder das ist das Kriterium zwischen Sekte und Kirche. Luthers ideologische Ausprägung sei aber genau eine von vornherein sozusagen kirchenkompatible, die auf eine Sekte ging, die sich von allem Sektentum distanziert hat, aber genau in dem Punkt, dass sie zwar den Mystizismus stark gemacht hat, die Verinnerlichung, aber genau deswegen die Realistik, etwa des Calvinismus, etwa der Zwinglianer, der anderen und etwa der Wiedertäufer-Sekten, ja, dass sie den Schroff von sich gewiesen hat, diesen Realismus abgewiesen hat. Der Realismus wird im Luthertum woanders angesiedelt. Und das führt dann alles in diese Zwei-Reiche-Lehre rein. Und ich will nur das als Stichworte des Problemaufrisses nur noch jetzt abschließend anmerken. Der Arbeitsbegriff wird von Luther als ein Gottesdienst, als ein Dienst, als ein Wert an sich aufgemacht. Und in so eine Richtung des Berufes, des Selbstzweckes hineingebogen, aber nicht, na gut, ich will das gar nicht kontrastiv versuchen, auf der calvinistischen Linie darzustellen, das macht der Pillack sehr gut, kann man auch zum Beispiel aus den kurzen Sachen dann im Verlauf der Veranstaltung, wenn das Bedürfnis ist, da kurz noch ein paar sehr gut ausgedrückte Kennzeichnungen wiedergeben, dann versuchen, das unbeholfen jetzt zu tun, aber eine zweite Linie ist dieses Dualismus der Leib Geistdualismus, auch bei Luther schon. Das wird vor allem von Kofler auch wieder sehr gut stark gemacht. Also Luther und vor allem hier von Türke kenne ich nicht so. Ja. Ah ja.
Hure Vernunft von Türke.
Ja, also die Hure Vernunft ist das große Schlagwort Luthers, wird auch von allen immer wieder zitiert. Und Türke hat das als ein Theologieprofessor, so vielleicht 20 Jahre schon her, der ist ja heute so ein Rechts-Nietzscheaner da geworden, oder halt manchmal Links-Nietzscheaner, jedenfalls religiöser Atheismus, kann man dazu nur sagen, wo dann solche Theologen hingeraten können, wenn sie nicht wissenschaftlich, sondern selbst religiös dann abrutschen. Jedenfalls hat er als tüchtiger Theologe diese Hure Vernunft genau untersucht, dieses Phantasma bei Luther, und hat auch neuerlich diesen ungeheuren irrationalistischen Schub bei Luther gezeigt, den er in den Protestanten hineingebracht hat. Und Nächte und Kluge, die will ich jetzt nicht näher kennzeichnen, als ja noch was sehr Brauchbares geliefert haben, 1981 mit diesem Lesebuch oder dieser Materialsammlung, diesem Brainstorming Geschichte und Eigensinn, der sich hauptsächlich um den Arbeitsbegriff sehr qualifiziert auch dann dreht und auseinandersetzt, in der deutschen Produktionsöffentlichkeit, wie sie das nennen. Die haben vor allem dann diesen Geist Leibdualismus bei Luther hervorgehoben. Und gut, das kann ich jetzt auch nicht ausführen, würde zu lang werden, kann man nachtragen, und machen das vor allem an der Bibelübersetzung bei Luther auch fest. Ich will bei der Bibelübersetzung, das habe ich sozusagen selbst rausgekriegt, obwohl es auch andere dann zu meinem Entzücken auch, vor allem der René Pillack auch wieder rausgekriegt haben, bei der Bibelübersetzung mogelt Luther sozusagen. Das heißt, er trägt im Gegensatz, im Unterschied zu der echten, strengen Übersetzung aus dem Hebräischen, das wäre zu überprüfen an der Übersetzung, die so in 20er Jahren Martin Buber und Franz Rosenzweig unternommen haben und die sehr also lesenswert ist im Abgleich mit diesen ganzen lutherischen Bibelübersetzungen oder darauf zurückgehenden sogenannten revidierten kirchlichen Ausgaben. Der schiebt also ständig den Arbeitsbegriff direkt oder indirekt in die Übersetzung hinein, seinen Arbeitsbegriff. Und ich will nur dieses eine Beispiel, was ich jetzt mal gefunden habe, nennen. Wir kennen das wahrscheinlich, diejenigen Konfirmandenunterricht oder so hatten, haben das vielleicht mal auswendig gelernt oder gehört oder gelesen. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre, und wenn es köstlich gewesen ist, ist es Mühe und Arbeit gewesen. Und das ist also die ganz eingefleischte Luther-Übersetzung mit der Mühe und Arbeit. Mühe hat immer die Konnotation von Arbeit in diesem deutschen Sinn von Mühseligkeit, Arbeitsqual. Aber dieses zusätzliche Arbeit steht überhaupt nicht in diesem hebräischen Text drin. Und ich habe es gerade im Bandbericht zur Hand. Ich suche, bin gerade am verzweifelt am Blättern, aber ich habe jetzt den falschen Band erwischt. Aber ich habe es auch hier mal rausgeschrieben. Das ist in der Übersetzung bei Luther, habe ich eben genannt, wenn es köstlich gewesen ist, ist es Mühe und Arbeit gewesen. Die Schriftwerke sind das in der Buber-Rosenzweig, sind die Preisungen, ja, also Salomo ist das wohl, die Loblieder Salomos oder so ähnlich heißt es. Und da ist es dann bei den Preisungen im Original ein Gebet Mosches des Mannes Gottes. Ja, in deinem Aufwallen wenden all unsere Tage, so eine expressionistische Frage gebracht haben, um nur ganz genau und plastisch den hebräischen Sinn wiederzugeben. Wir lassen unsere Jahre wie einen Seufzer vergehen. Die Tage unserer Jahre sind für sich 70 Jahre, und war es in Kräften, sind es 80 Jahre. Und ihr Ungestüm ist Mühsal und Harm, wenn's mäht, eilends entfliegen wir. Also nichts von Arbeit. Das ist ja so ein Beispiel.
Also das Harm steht dafür Arbeit.
Ja, man könnte sagen, Mühsal und Arbeit gewesen.
Was Luther mit Arbeit übersetzt hat.
Mhm. Also die haben es, ob die es nun adäquat übersetzt haben, muss man halt gucken. Man muss sich Theologen schnappen und muss Leute, die Hebräisch können, und dann muss man gucken, wie die es übersetzen würden, und muss sich darum streiten. Aber jedenfalls, diese Arbeit ist nicht zum einzigen und nicht zum ersten Mal von Luther in so eine Bibelübersetzung reingetragen. Hier Geschichte und Eigensinn ist halt der Passus über Luther sehr hübsch, dass die Luther nochmal sprechen lassen, wie er seine Gegenangriffe, gegen Kritik seiner Bibelübersetzung, dass er es so verdeutscht hat, dem Volk aufs Maul zu schauen und so, die Deutschen wollen. Das ist seine Argumentation eigentlich. Ja, ihr sagt, ich habe hier herangetragen, aber ich sage euch, wir haben den Leuten aufs Maul geschaut, wir haben uns selbst damit ungeheuer viel Arbeit, Mühe gemacht mit unserer Übersetzung. Wir haben nicht einfach was aus den Worten, aus den papierenden Seiten übersetzt, schreibt er, sondern wir sind auf die Gasse und haben den Leuten das vom Maul geschaut und haben den Leuten zugehört, haben die Leute gefragt. Also richtig tümlich, könnte man recht sagen, richtig volkstümlich, ja, und wir sind Fleisch vom Fleische der Leute, und wir haben deswegen auch die adäquate Übersetzung hingekriegt, also Luther und sein Mitarbeiter da bei der Bibelübersetzung.
Kurze Zwischenfrage, ich wollte auch mit Redepause warten. Ich bin so, was so Religion betrifft, so überhaupt kein Kenner, ich habe auch keinen Konfirmandenunterricht oder irgendwas, aber es gibt auch andere Übersetzungen der Bibel, aber die in den Kirchen quasi ausgegeben werden, die so offiziell irgendwie so verfügbar sind, alle so die Luthersche Bibel übersetzt
wurde. Nicht mehr. Also es gibt die Luther-Übersetzung, die würden wir heute zum Teil schwerlich verstehen, also weil die Sprache tatsächlich etwas anders ist. Es gibt Übersetzungen, deutsche wird schon Luther gegeben, also eine ganze Reihe. Und es gibt heute Übersetzungen, einerseits so von den reformierten Kirchen, das ist die Schweizer Übersetzung, und es gibt eine Stuttgarter Einheitsübersetzung, also wo sich Theologen zusammensetzen, die wird alle paar Jahrzehnte, gibt es eine neue Fassung. Und es gibt, wie gesagt, den relativ berühmten Versuch von Uwe Rosenzweig, das ist zu Ende geführt von Uwe allein, weil der Rosenzweig verstorben ist, eine Übersetzung des hebräischen Teils, also des Alten Testaments, ins Deutsche, aus dem Hebräischen. Und zwar eine, wortwörtlich ist die wohl auch, und geht das wohl gar nicht, sondern aber sehr, sehr nah dran. Und die haben in entscheidenden Teilen unterscheiden sie sich sehr wohl. Also es war halt auch vor Luther üblich, dass man für den offiziellen Gebrauch nur die lateinische Version der Bibel benutzen darf. Mhm. Weil da gesagt worden ist, die sei eigentlich die endgültige Fassung der Heiligen Schrift.
Ja, ich spreche auch so von heute. Das ist also um diese, also bitte irgendwie so je nach Kirche irgendwie so eine andere Übersetzung einfach benutzt, oder da gibt es nicht so das offizielle Ding.
Ja, jetzt gut, in den evangelischen Kirchen in Deutschland wird die Stuttgarter Übersetzung für gewöhnlich benutzt. Also Einheitsübersetzung, also das nicht.
Da bin ich mir. Da wird auch inzwischen eine ökumenische benutzt. Ursprünglich gab es, also Luther war der Erste, der nach verschiedenen Versuchen das in halbwegs verständliches Samtdeutsch übersetzt hatte. Dann kam sofort zum Beispiel der Eck, der große Gegner von Luther, der gleiche katholische Übersetzung nachgeschoben hat. Dann ging das in Konkurrenzen bis in unsere Zeit zum Beispiel, haben wir Katholiken immer Rorschach lesen und so mit kleinen Anmerkungen. Das ganze Problem ist, dass es eigentlich drei Schichten immer gibt. Das Hebräische für das Alte Testament, dann das Griechische, das Septuaginta und dann vom Heiligen Hieronymus das Lateinische. Und je nachdem, auf was sich jeder Übersetzer bezieht, ist sozusagen schon die Frage, die Griechen hatten natürlich auch schon interpretiert bei ihrem Übersetzer und so weiter. Dadurch gibt es überhaupt diese großen Schwachigkeiten. Ich bin heute beim Mugendubel-Set gestanden, da ist ein ganzes Fach voll Bibelübersetzungen, die sind nicht alle identisch. Da gibt es dann solche, die mit Anmerkungen und solche, die sagen, sie wären der Urtext und so weiter. Also man müsste mal rauszukriegen versuchen, die Fränkischen auf Latein und Griechisch heißt dann ja alle nur Hebräisch.
Also eine außerordentlich spannende Sache, weil da hängt genau, das ist ja wie so ein Volksbuch geworden. Es war ja mental, und man ist ein Pauschalbegriff, kaum ein Begriff, sondern mental, mentalitätshistorisch, war es ja ein ganz entscheidendes Nation-Building-Ding gewesen. Eine Komponente für die wirkliche Produktionsöffentlichkeit, ist um Nick Kluges Ausdruck zu bemühen. Also wie die Menschen deutsch-rhetorien in diesen ungeheuren Kämpfen um Reformation, Gegenreformation, die verschiedenen Varianten der Reformation, abgesehen davon, dass die Menschen erstmal diese Fürsten waren, die sich da die Kirchengüter unter Nagel reißen und auch behalten wollten, ja, und also hoch motiviert waren, rein ökonomisch-materiell ihre Macht und ihre ökonomische Macht zu halten und auszubauen, eben diese, was man so gern als feudal, auch zum Containerbegriff dann bezeichnet wird, und andere Klassen, Gesellschaftsklassenkräfte, ja. Aber genau die Motivation der Leute, die nichts hatten, oder die wenig hatten, oder dieser völlig verschuldeten oder eben von den Lasten oder Lasten erdrückten Bauern, und dieser verschiedenen sehr, sehr zahlreichen Armen in den Städten oder dieser ich will das jetzt nicht aufzählen, kann man auch hier bei Wittvogel sehr gut sehen, das ist auch gegen den Mainstream dieser marxistischen Forschung von den 20er Jahren eine sehr brauchbare Studie vorgelegt hat, Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft und so, nur als Hinweis. Das ist also alles sehr gut beschrieben worden, diese Gemengelage, und es ist bis heute immer nur ein Deckel irgendwie draufgesetzt, dass mal wirklich weiter geforscht worden wäre, wie diese Leute motiviert waren und wie diese Leute dann daraus eben eine Einheit, eine Vergemeinschaftlichung, könnte man auch sagen, hergestellt haben, wo sie nach diesem ideellen Moment gegriffen haben und für dieses ideelle Moment, ja, wir stehen gegen Rom, wir stehen gegen die Wucherer, wir stehen gegen die großen Hansen, ja, die Großkopften oder so, die großen Hansen, kehrt da immer wieder, ja, und auch wohl in der Bibel, weiß ich nicht, da ist mir das Wort noch nicht vorgekommen, da in der Luther-Übersetzung, aber es könnte schon sein, also diese Sprach Formen, diese deutsche Nationalsprache eben geschaffen überhaupt auch haben, die Hochsprache und so weiter mitgeprägt haben. Und das ist ja ein ungeheures Bedingungsmoment für das, was dann dieses Projekt Deutschland und die Machtfantasie Deutschland und so weiter gewesen ist. Und sich dann wiederum seine ökonomische Basis versucht hat zu erobern, ja, also zusammenzukriegen, zusammenzufassen in die Akkumulationsprozess des Kapitals, in diesem Proletarisierungsprozess, der mit einherging. Und immer wieder die Vorwände und die Ideologeme dafür in diesem Buch gefunden hat, auch aus diesem Buch geholt hat, ja, gegen die Juden zu gehen. Übrigens mal als winzigen Seitenblick, das behauptet dieser Histomat-Historiker, die haben ja auch Tüchtiges geleistet, der hat über hauptsächlich diese Alternative, die haben als Alternative, das ging noch lange in der DDR-Zeit auch so, bis in die 80er Jahre, bis zu diesem Luther-Geburtstag 1983, 500-Jahres-Feier, da sind sie dann endgültig auf Luther-Kult umgeschwenkt in dieser DDR, in diesem Staatskapitalismus da, und da musste es dann früher oder später kommen, dass sie auf Luther-Kurs gingen und weg von dem Münzer-Kurs. Und da also in der ursprünglichen, fast schon auch kultischen Münzer-Handlung der Realsozialisten, da sind dann auch viele sehr brauchbare Forschungsergebnisse abgefallen, weil nämlich, ich habe zum Beispiel hier auch mal reingeguckt in so einen Katalog, Augsburg, auch so, das war der Augsburger Religionsfriede, hat da 450-Jahr-Feier gehabt und haben so tolle Kataloge, das ist sehr empfehlenswert für die Bildchen, für die Einzelheiten, für die Schriftchen und so weiter und für die ereignisgeschichtlichen Sachen. Da wird der Bauernkrieg vollkommen ausgeblendet. Es ist nicht sich zu fassen. Das war 1980, wurde dieser Katalog, wurden diese zwei dicken Kataloge geschaffen, ja. Aber es ist unfassbar, dass die über die Reformation handelten, dass sie sehr minutiös, quellenmäßig und ereignisgeschichtlich auch popularisierend für die Leute, dass die es mal also so reinkriegen können, was da überhaupt war, ja, und was das für Implikationen hatte, eben auch das, was dann als deutsche Misere auch da benannt und behandelt wird, allerdings eben nennen wir es nicht deutsche Misere. Aber der Bauernkrieg und die revolutionären Sachen, die werden in den Städten, es geht ja hauptsächlich um Augsburg, aber werden auch andere Beispiele kontrastiv benutzt, die werden einfach so weggeschönt. Einzelnen kann man genau denen auf die Finger sehen, wo sie da schönen, diese Historiker. Und andererseits wird der Bauernkrieg vollkommen und dieses Wiedertäufertum, das ist immer nur ex negativo, ja, von denen muss man sich abgrenzen. Und klar, natürlich hat das Patriziat in Augsburg, in den Städten, jetzt erstmal sich davon abgrenzen müssen und das unterdrücken müssen und dann auch mal ein paar Redelsführer hinrichten müssen und so, sehr gemäßigt, sehr mit Bedacht. Und so wird es dann von diesen Professoren heute behandelt. Da haben diese Histomat-Historiker schon sehr viel Kernarbeit geleistet. Und das ist vielleicht in den 50er Jahren dieser Klassiker, drei Bände, die Partei Münzers im Bauernkrieg, Band 2, also die Volksreformation des Thomas Münzer und der große Bauernkrieg. Der schreibt, jetzt über so einen Florian Geier Haufen, Thesen von Florian Geier in Rothenburg. Das war also ein Spätstadium des Bauernkriegs, kurz bevor der eingemacht worden ist, möchte ich fast flapsig sagen, ist aber viel zu tragisch, weil das ja genau die Niederschlagung der einzigen und ersten revolutionären Erhebung in der Einheitsdeutschland oder Deutschland gewesen ist, dieser Bauernkrieg. Und da heißt es dann, der vom Lager, eben der Florian Geier Kampflagerhaufen gefasste Beschluss über die Juden bestimmt, jetzt Zitat, welcher Jud in die Versammlung der Haufens begehret, also rein aufgenommen werden will, ist ganzen Lagers ernste Meinung, den anzunehmen, freiwillig, lieblich und ohne alle Zwangsal. Und er kommentiert, diejenigen Juden, die die Artikel oder Punkte der Bauern nicht annehmen wollen, sollen in ihren Häusern bleiben, unter Kontrolle des Haufens, also dieser sozusagen aufständischen Macht, der Bauernhaufen. Dieser für den Bauernkrieg einmalige Punkt über freiwillige, liebliche, so heißt es, Aufnahme der Juden in die Bauernvereinigung, der gleichzeitig mit dem Punkt des Artikelbriefs über die Adligen angenommen wurde, streift ebenfalls an die Ideen Münzers. Wir sahen, dass er schon 1521 den Böhmen in Prag erklärte, ihr Land, die Heimat des Johann Hus, so ein Vorreformator könnte man sagen, würde zum Ausgangspunkt der wahren Reformation für alle Völker werden. Der wahre Glaube, der bei Münzer von der Idee einer sozialen Ordnung auf ethischer Grundlage nicht zu trennen ist, kann und muss so vernünftig und überzeugend gelehrt werden, dass ihn auch die Türken und Juden annehmen. Es war ja gleichzeitig das Vordringen der Türken, deswegen war der Kaiser auch zu schwach, die Reformation und die Fürsten, die pro-reformatorischen protestantischen Fürsten, die Allianz in Schmalkaldischen Kriegen dann fertig zu machen. Er konnte sie erst fertig machen, aber er wurde dann sozusagen mit dem Ganzen nicht fertig, mit der Reformation nicht fertig, der Kaiser Karl V., weil er es ständig mit den Türken zu tun hatte. Und er wollte ja eigentlich das war so das Erpressungsmittel, rein kräftemäßig, strategisch und diplomatisch. Die konnten deswegen, die Fürsten in Deutschland konnten deswegen die Reformation Luthers, und zwar nur Luthers, in Beschlag nehmen und als ideologische Waffe, mal so gesprochen, einsetzen gegen Rom und gegen den Kaiser, weil sie genau wussten, die haben jetzt nicht die Hände frei und die müssen sich ständig mit den Türken kloppen und der Kaiser braucht uns im Kampf gegen die Türken, ungefähr so. Vielleicht haben sie das nicht alles verzerrt, aber so wird es in diesem Augsburger Historikerkatalog dargestellt. Und da werden dann solche Sachen, der Blick auf die Alternativen, die historischen Alternativen, ohne die jetzt zu überhöhen, die anderen Möglichkeiten, die auch angelegt waren, ja, die in der Wirklichkeit schon angelegt waren, was dann halt so gerne Volksrevolution genannt worden ist, diesen Containerbegriff, die werden aber dann völlig übersehen. Und in dieser Disparität, ja, Histomax-Deutung, die es dann überhöhen, und das Unreinliche, was Scheich zum Beispiel in diesen volkstümlichen Exzessen dann auch genau streng kritisch untersucht, einerseits vollkommen ausblenden, beziehungsweise das Kind mit dem Bart ausschütten, und andererseits eben diese Überhöhung, dass diese Disparität ist, glaube ich, bis heute noch nicht beseitigt, sondern das erfordert eben genau hinzugucken, was haben die Leute tatsächlich für gesellschaftliche Beziehungen auch versucht in die Hände zu nehmen und zu realisieren. Ich kann jetzt nur darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Wiedertäufer und die Kiliastiker, dass die auch ihre Behandlung natürlich haben, aber das war dann wiederum als sozusagen Vorgeschichte des Punk bei Graham Marcus und sowas, findet man dann wie die Wiedertäufer Kommune in das Johann von Leyden dann so zum Vorläufertum vom Punk hochstilisiert wird und dann hin und her gesprochen, kurzgeschlossen wird und so. Das ist natürlich auch kein historisches, verständiges Rangehen, auch wenn es bestimmte Aspekte erstmals zusammensieht. Ja, ich glaube, das muss jetzt erstmal als Brainstorming genügen und ich danke für eure große Geduld und jetzt wollen wir mal eine solide Darstellung dieser ökonomischen Rückständigkeit Deutschlands vielleicht uns
geben. Gucken wir erstmal auf die Uhr, würde ich sagen.
Eine Stunde, ne? Eine Stunde habe ich bloß gebraucht.